Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Emovotion mit Jessica Reichelt, Michael Scharnberg und mit Jerome Brunel.
Hallihallo, Jessica ist heute nicht dabei, die ist nämlich auf Fortbildung, damit auch was aus ihr wird. Aber der Michael ist da. Grüß dich, Michael. Hi.
Ja, moin Jerome, hallo, ich grüße dich.
Heute sind wir zwei alleine, einsam und verlassen und wir sind eigentlich beide ziemlich fertig.
Ja, wir du haben warst, lange in unseren Teslas gesessen.
Ja, du warst 8 Stunden unterwegs, ich war 4 Stunden unterwegs, wenig Schlaf hast du auch. Du warst auf einer Fortbildung, ne?
Genau, ich bin hier in Würzburg. Ich bin jetzt auch zurzeit genau in einem Hotelzimmer in Würzburg und hier sind die Karosserie- und Schadentage, die natürlich für einen Karosseriebauer und Autolackiermeister Pflicht sind irgendwo. Das ist so eine jährliche Veranstaltung, wo die gesamte Branche zusammenkommt. Und dieses Jahr steht der Fokus auf Elektromobilität und Reparaturfähigkeit von Elektrofahrzeugen, passt also zum heutigen Thema.
Das heißt also, die haben dann auch dafür gesorgt vor Ort, dass du, wenn du mit deinem Elektroauto gekommen bist, dass du dann auch wieder laden kannst und schnell wieder nach Hause kommst.
Ich finde das so lustig, dass du genau das betonst. Ich mache ja auch ein Video. Und die erste Frage ist, da habe ich mich dann auch gefilmt, als ich da angerufen habe und habe gesagt, hey, der Fokus liegt auf Elektromobilität. Ich gehe davon aus, dass ihr eine Menge Ladesäulen dort habt. Und die Antwort war, ja, wir haben 3 Parkplätze und 2 Säulen.
Wow!
2 Säulen. Und dann habe ich so gedacht, das ist typisch Deutschland. Die machen jetzt der Fokus auf ein Branchenkennertreffen von über 1000 Leute kommen da und die haben 2 Ladesäulen. Unglaublich.
Und hast du sie bekommen, die eine von den 2?
Na, ich habe mir das ja schon gedacht, deswegen bin ich vorher nochmal am Supercharger gefahren, der nicht so weit weg ist von hier und habe dann da heute Morgen noch geladen.
Okay. Gut, wie gesagt, und ich war auch unterwegs. Mein Vater hat heute Geburtstag, 79 Jahre alt. Happy Birthday, Papa. Und habe ihn in Freiburg geholt und dann zu mir gebracht, mit der Mama noch zusammen, mit dem Model Y. Das war übrigens die erste längere Fahrt, die ich tatsächlich jetzt mal mit Model Y gemacht habe, mit Autopilot. Der Autopilot von meinem Model S funktioniert nämlich gerade nicht, weil die Motorhaube gerade klemmt. Sie geht nicht mehr auf. Und wenn die Motorhaube klemmt, dann funktioniert selbstverständlich auch nicht der Autopilot. Muss man nicht verstehen, oder?
Das ist eine Frankhaube, du hast kein Motor.
Ja. Ich habe dann versucht, da seitlich an diesen Schnüren zu ziehen, die sind ja da im Radkasten, hat aber auch nichts geholfen. Ich fahre ja demnächst zu dir in ein paar Tagen, sehen wir uns ja wieder. Ich komme dich besuchen, weil wir gerne diesen Podcast weiterentwickeln möchten. Kann ich jetzt schon mal sagen, da wird es ein oder andere Änderung geben in den nächsten Wochen und eine Webseite und all solche schönen Dinge, das möchten wir gerne persönlich besprechen. Das heißt aber, dass ich jetzt ungefähr 800 Kilometer ohne Autopilot fahren muss. Oder habe ich irgendeine Möglichkeit, das Ding da vorne aufzubekommen, auf eine andere Art und Weise?
Na, ich weiß nicht, wieso du jetzt im Grunde der Autopilot nicht geht. Warum? Also irgendwo muss ja noch ein anderer Fehler sein, weil du hast versucht, die Klappe aufzumachen und danach ging er nicht mehr, oder wie?
Nee, ich hab den Knopf gedrückt und dann macht es wüt. Aber es ging halt nicht auf. Klemmt einfach. Der sagt, die Öffnung, die Schließung der Motorhaube ist nicht bestätigt und deswegen macht er den Autopilot nicht.
Ah, alles klar, okay.
Ja, der Link, die ist offen. Ja, und
also
deswegen sagt er, kein Autopilot.
Der Trick wäre jetzt, dass deine Frau sich vorne einmal an die Haube ranstellt. Du öffnest sie und sieht sie, oder andersrum, sie drückt auf den Knopf und du ziehst sie einmal ein bisschen hoch. Gibt's also so ein bisschen.
Funktioniert nicht.
Habt ihr alles schon versucht?
Alles versucht.
Okay.
Funktioniert auch nicht.
Okay.
Du hast somit einen Reparaturauftrag.
Genau, der erweitert sich irgendwie von Tag zu Tag, habe ich das Gefühl. Und
ja,
wir haben
also
so 3 Tage.
Ja, ja. Wir werden sehen. Gut, wir haben heute einen Studiogast, weil es haben sich ganz, ganz viele Hörer bei uns gemeldet und haben darauf reagiert, was ich gesagt habe zum Thema Autopilot, dass ich mich da fürchterlich aufgeregt habe vor 1-2 Folgen. Einer davon war der Toni Fischer und den haben wir am Telefon. Grüß dich, Toni.
Ja, moin zusammen. Hallo.
Grüß dich. Du hast einen Enhanced Autopilot in deinem Model Y oder Model Y, mit dem du schon über 100.000 Kilometer gefahren bist. So, und du hast natürlich auch das Update bekommen, wie viele andere auch, und regst dich eigentlich seither nur noch drüber auf, oder?
Ja, genau. Dieses Weihnachtsupdate, was wir geschenkt bekommen haben, das hat es wahrlich in sich gehabt. Also eigentlich war bei dem letzten Weihnachtsupdate nichts Besonderes dabei, außer die, keine Ahnung, die Lichtshow, die neue, aber sonst gab es eigentlich nichts Gutes. Außer Schlechtes, sage ich mal. Ne? Hm. Diese Bestrafung, die wir jetzt neu in unseren Autos haben.
Also es ist so, bisher wurde die Innenkamera ja, glaube ich, noch gar nicht verwendet. Jetzt wird sie dafür verwendet, zu gucken, wo guckt der Fahrer eigentlich hin. Und wenn er zum Beispiel auf den Monitor schaut zu lange, dann fängt das Auto an zu meckern, ne?
Genau so ist es. Also wenn du nur kurz abgelenkt bist irgendwie, du schaust auf den Monitor oder ja, aufs Handy darf man ja nicht schauen, sage ich. Aber du guckst einmal kurz weg und der fängt sofort an zu meckern, ja. Und das ist lästig. Das ist wirklich lästig geworden, ja. Und wenn du dann nicht, wenn du das, ich weiß auch, ich erkenne auch kein System dahinter, weil manchmal wird er schneller, manchmal reagiert er wesentlich schneller und manchmal lässt er dich auch ein bisschen, ne? Also es ist sehr komisch, also sehr skurril.
Also jetzt können wir ja erstmal einmal kurz erwähnen, wieso der Toni überhaupt hier in der Leitung ist. Der Toni hat eine Gruppe und zwar, sag mal Toni, wie heißt sie?
Also ich hab aus Spaß mal mit einem Kumpel zusammen eine Gruppe gegründet bei Facebook, die heißt Only Tesla Friends.
Und kurz nach dem Update habe ich im Grunde genommen überall die Nachrichten gelesen. Aber als ich Tonis ersten Strike miterlebt habe, habe ich gesagt, der muss mit in den Podcast. Der hat sich so furchtbar aufgeregt und er ist normalerweise der totale Tesla-Fan. Aber da ist er abgegangen wie ein Zäpfchen und da musste ich sagen, du musst mit in meinen Podcast, in unser Podcast. Und erzähl doch mal, Toni, als du den ersten Strike bekommen hast, du erinnerst dich an den Post, ne?
Ja, klar, ja, sicher. Nein, ich sag mal, ich bin Tesla-Fanboy, das gebe ich auch zu, ja. Und das gebe ich offen zu, weil das ist das beste Auto, was ich bisher je hatte, sage ich mal. Ja. Aber es gibt halt so Kleinigkeiten, die mich an dem Auto einfach stören. Und dann frage ich mich, warum, ja. Es könnte so perfekt sein, aber...
Was mich wirklich ärgert ist, ich habe vor Jahren schon mal ein Video zu dem Thema gemacht, nämlich zum Thema Monitor, also das Bedienen des Autos über den Monitor. Und ich habe damals gesagt, ich hätte gerne, bei bestimmten Bereichen hätte ich gerne physische Knöpfe. Ich hätte gerne zum Beispiel, um die Klimaanlage zu bedienen, hätte ich gerne physische Knöpfe. Ich möchte das nicht über einen Monitor machen, weil ich eben nicht auf den Monitor schauen möchte, sondern ich möchte das beim Fahren machen, während ich auf die Fahrbahn gucke. Jetzt zwingt mich Tesla auf der einen Seite auf den Monitor zu schauen, wenn ich die Temperatur ändern möchte.
Na Mensch, du hast doch Sprachsteuerung.
Ja, aber auf der anderen Seite zwingt mich Tesla wegzugucken. Ja, und jetzt kommt er mit der blöden Sprache. Komm ja bitte nicht mit dieser blöden Sprache. Ja,
komm, Heizung, Kühler an, Klimaanlage an. Also, ey.
Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich kann mich tatsächlich nicht dran gewöhnen.
Schatz, machst du mal bitte die Klimaanlage an?
Nee, aber einerseits zwingen die einen tatsächlich auf diesen Monitor zu gucken, andererseits bestrafen sie dich, wenn du auf den Monitor schaust. Und dann ist es ja so,
ja. Nee, also ich habe mich an die Knopflosigkeit, ehrlich gesagt, gewöhnt. Also ich kann jetzt in einem anderen Auto, komme ich mit den Knöpfen gar nicht mehr klar.
Also, das geht mir genauso.
Ich bin 25 Jahre BMW gefahren, ja, und hatte auch noch parallel zu dem Tesla zwei BMWs zu Hause, weil ich nicht so der Elektromobilität nicht so ganz traute. Ja, ich habe die noch zu Hause behütet. Nach der ersten Fahrt mit dem Model Y jetzt und nach der ersten längeren Fahrt kam ich zurück, habe mich am Wochenende in meinen BMW gesetzt, meinen X5, und dachte, was sollen die ganzen Knöpfe da? Ernsthaft, so eine Klimaanlage, ja, wenn man jetzt darauf anspricht. Ich meine, ich weiß ja, worauf du hinaus willst, wegen dem Strikes und so, aber ich sag mal so, die verstellst du ja eigentlich nie. Die stelle ich auf 20 Grad, Automatik, fertig, ja, läuft. So normalerweise sehr selten, ne? Und wenn, dann drücke ich einmal drauf, das geht schon. Oder Sprachsteuerung, genau. Das geht auch.
Also mit der Sprachsteuerung komme ich bis heute. Ich vergesse einfach, dass ich eine Sprachsteuerung habe. Ich benutze sie deswegen nicht. Ich denke nicht dran, dass ich eine Sprachsteuerung habe. Sondern ich habe ein Problem während dem Fahren. Ich möchte gerne von 20 auf 21 Grad, weil mir ist irgendwie zu kühl. Und dann fange ich an rumzudrücken und dann fängt das Auto an rumzumeckern.
Aber wir waren ja da, dabei, dass wir gesagt haben, der Toni hat sich so sehr aufgeregt, mhm, weil eben er reglementiert wird für Dinge, die vorher ja gingen. Also er hat einen Teil gekauft, was so und so eine Funktion hatte. Und kurz nach dem schönen Weihnachts-Update ja hatte es eine andere Funktion. Und als du das erste Mal, hast du den Post noch so ungefähr vor Augen, dass du mal so ganz grob schildern kannst, wie du da im Grunde genommen, was für eine Wut du empfunden hast?
Ja, ich sag mal, es ist schon eine Unverschämtheit, ja, dass man sowas herausnehmen kann, ja. Das ist schon so eine Bevormundung, so eine erzieherische Maßnahme, ja. Meine Eltern durften mich erziehen, sage ich mal, aber noch nicht Tesla, ja. Ich gebe doch nicht so viel Geld aus für so ein Auto, ja. Und dann gucke ich mal ein bisschen weg oder sonst was. Ich meine, der Autopilot vom Tesla ist bekanntlich ja nicht so der Beste, sage ich mal, ja, weil man hat ja noch nicht mal ein kapazitives Lenkrad. Man muss permanent irgendwie eine Lenkkraft ausüben, ja. Und da könnte ich ja Tesla eigentlich auch bestrafen dafür, dass es nicht funktioniert. Ja? Also ich habe mir Strikes eingehandelt, ja, weil das Lenkrad meine Hände nicht erkannt hat. Ja? Ich habe beide Hände auf dem Lenkrad gehabt. Beide Hände. So. Oh. Gucke nach vorne, war noch am Telefonieren gleichzeitig, ja. Und dann ist, ne? Und auf einmal, wenn man telefoniert übrigens, ja, dann piepst der Wagen nicht. Dann ist das ausgeschaltet. Du siehst nur so diesen blauen Streifen, aber wenn du den nicht so genau siehst, ja, dann hast du dir ganz schnell einen Strike eingefangen, ne? Und dann sage ich mal, wo ich das nach dem Weihnachtsupdate das erste Mal gesehen habe, es war ja schon früher so, wenn du das Lenkrad nicht festgehalten hast, ja, dann in ein paar Sekunden, da kam eine Warnmeldung, bitte Lenkrad bewegen, festhalten, ja. Ja. Das gab's ja schon früher. Dann wurdest du blockiert für die jetzige Fahrt.
Ne?
Dann bist du kurz, genau. Dann bist du kurz auf dem Parkplatz, hast P gedrückt, konntest weiterfahren, der Autopilot war wieder da. So.
Richtig.
Jetzt ist es aber so, dass du, wenn du einen Fehler machst in Sicht von Tesla, ja, ob es dann ein Fehler ist oder nicht, ja, werden diese Fehler gezählt. So. Und wenn du 5 dieser Fehler hast, wirst du für eine Woche gesperrt. Der Autopilot wird gesperrt. So. Der Autopilot, den du rechtmäßig erworben hast, sage ich mal, ja, für den du eigentlich viel Geld bezahlt hast, der wird dann gesperrt.
Da wäre es interessant, mal einen Anwalt zu fragen, was der dazu meint, weil ich habe ja eine Leistung gekauft für relativ viel Geld. Ich habe den ja auch, den Enhanced Autopilot in meinem Model S. War, glaube ich, 3.800 Euro. Kostete das damals, wenn ich mich richtig erinnere, oder 3.600. Und jetzt habe ich diese Leistung bezahlt und Tesla sagt jetzt einfach so, pass mal auf, wir haben entschieden, du kriegst jetzt die Leistung, die du bezahlt hast, für viel Geld kriegst du jetzt eine Woche lang nicht. Da würde ich gerne wissen, was ein Gericht dazu sagt, ehrlich gesagt.
Ich habe an Tesla geschrieben, ja, wo ich ich habe eine Sperre kurz Ende Februar habe ich dann die bekommene Sperre dann bekommen, ne, meine 5 Strikes, eine Woche Sperre. Und dann habe ich an Tesla geschrieben, ja, die sollen doch bitte das wieder öffnen, wieder lösen und sonst. Du kriegst nur lapidare Standardantworten, du kommst gar nicht durch. Du kommst gar nicht durch bei Tesla, egal was, die schreiben dir nur so, wir sind dafür nicht zuständig, bitte das und das und das und das. Also schwierig, an Tesla ranzukommen.
Wer ist denn dann zuständig, der Meinung nach von Tesla?
Also ich habe erstmal ganz frech, wie ich bin, ja, wir haben eine längere Fahrt gehabt Ende Februar und exakt 2 Tage vorher habe ich mir diesen Sperre reingeholt und wir haben eine längere Tour durch Europa gemacht, 2.500 Kilometer sind wir gefahren und dann ohne Autopilot natürlich, das ist schön. Also, und dann habe ich mir einen Spaß gemacht, ja, war mir voller Ernst eigentlich. Ich habe einfach Serviceantrag gestellt bei meinem Tesla Service Center und habe gesagt, mein Autopilot geht nicht mehr, bitte schalten Sie ihn wieder frei oder stellen Sie mir ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung, weil ohne Autopilot möchte ich diese langen Strecken nicht fahren. So, eins von beiden. Dann rief mich auch ein netter Mitarbeiter von meinem Service Center an und hat gesagt, er hätte alles probiert, sie könnten diese Sperre nicht aufheben.
Also nicht mal die Ranger oder Mitarbeiter vor Ort in den Werkstätten können das.
Angeblich nicht.
Ja, das kann durchaus sein, weil viele Steuerungen, soweit ich weiß, auf Computern in den USA liegen. Was die Steuerung der Autos betrifft, habe ich mal gehört. Und da kommt man nicht so einfach dran als deutscher Mitarbeiter.
Genau. Es ist ja auch anhand dieser amerikanischen Verkehrsbehörde erst ins Leben gerufen worden, dass Tesla das machen muss, habe ich so gelesen. Ob das genau in dem Details stimmt, weiß ich nicht. Ne? Aber die amerikanische Verkehrsbehörde soll Tesla wegen ein paar Unfällen, die sie dort hatten, halt auferlegt, dass sie diese Überwachung schärfer stellen. Ne? Nur, ich sag mal, wenn das ein amerikanisches Gesetz ist, warum wird das dann in Europa angewandt, sage ich mal, wenn es dort so ein Gesetz ist? Ne? Das ist eine andere Geschichte.
Das ist ja sowieso, was Elon Musk überhaupt nicht versteht. Und er versucht es zu verstehen, laut seines Buches, aber er sagt, warum werde ich eigentlich an den Unfällen gemessen? Warum werde ich nicht daran gemessen, wie viele Unfälle ich dadurch verhindert habe? Und aus seiner Sicht der Dinge kann ich das voll und ganz verstehen, weil er hat ja versucht, ein Fahrzeug sicherer zu machen. Und er sagt, als das erste Unfall mit dem Autopilot passiert ist, da haben ja die Medien auf ihn eingeschlagen und das konnte er überhaupt nicht verstehen. Er konnte es nicht nachvollziehen, weil er sagt, wie viele hunderte Unfälle haben wir verhindert, bloß das weiß eben keiner.
Ja, und gegen unsachgemäße Bedienung kann er ja auch nichts, ja. Es ist ja nach wie vor ein Autopilot, den du selber, der dich unterstützen soll und der nicht alleine fährt, ja. So. Und wenn du mal so Videos siehst in Amerika, wo sie auf den Highways da 200 Meilen geradeaus fahren, mit einem Gewicht auf dem Lenkrad, ja. Wenn dann was passiert, ja, okay, ne, dann kann es nicht der Hersteller schuld sein, ne? Aber gegen solche Dummheiten der Menschen kann auch kein Hersteller irgendwie hundertprozentige Sicherheit garantieren, ja.
Also grundsätzlich ist es ja richtig, wenn eine Behörde sagt, okay, wir brauchen die möglichst höchste Sicherheit und da haben einige Schmuh dran gemacht, Tesla macht da was dagegen, es gibt diese oder jene Auflage. Da muss Tesla natürlich auch reagieren, das ist auch gut so. Wir wollen ja möglichst wenig nicht Unfälle im Straßenverkehr haben, ist ja keine Frage. Das war aber, wenn überhaupt, eine amerikanische Behörde, die ja erstmal mit der europäischen Zulassung nichts zu tun hat. Und ich weiß nicht, also ich glaube, es gibt keine Auflage der europäischen Behörde, sich so zu verhalten, wie sich Tesla jetzt gerade mit dieser Innenraumkamera verhält. Nämlich zu sagen, hier, du kriegst jetzt Strikes und du kriegst es gesperrt und was weiß ich. Ich habe kein Gesetz gesehen, das verlangt, Tesla, du musst jetzt, wenn jemand fünfmal dagegen verstößt, musst du jetzt musst du ihn bestrafen. Habe ich nirgendwo gelesen. Also insofern ist es, finde ich, sehr eigenartig. Auf der anderen Seite, du hast jetzt 5 Strikes bekommen. Jetzt habe ich auch da in den Foren nachgelesen, ich bin übrigens auch in deiner Gruppe mit drin, wo dann Leute gesagt haben, wie schaffst du denn, dass da 5 Strikes überhaupt entstehen?
Ja, genau.
Ja, bist du doof oder was? Also,
ich habe das ja in einen Bericht reingeschrieben als Post in die Gruppe, ja, und habe auch viele Hate-Kommentare bekommen. Ja. Ich bin zu doof zum Fahren, ich soll den Führerschein abgeben und bla bla bla. Ja. Und mir ist es egal, ich bin 1000 Kilometer durch Köln gefahren, das ist mir noch nicht passiert. Ja. Okay, du kannst ja 1000 Kilometer durch Köln gefahren sein. Ja. Aber ich bin viel Fahrer, ich fahre viel Autobahn, ich benutze viel den Autopiloten, auch wenn er mich nervt. Ja. Aber ich gebe ihm immer wieder eine Chance, auch wenn er seine Phantombremse mit nach wie vor macht und sowas. Ja. Aber ich fahre im Jahr so 60.000, 70.000 Kilometer. Ja. Und ich meine, ich bin auch schon verschiedene Modelle gefahren, dass es nicht auf mein Auto zurückzuführen ist, dass der nur so reagiert, sage ich mal. Ja. Und dann kriegst du so Hate-Kommentare. Ne? Du hast keine Ahnung, du weißt nichts und hin und her. Und oh, ich sage, Leute, ist aber so, ist immer so. In so Gruppen ist das immer etwas schwierig.
Und wie es scheint, vergisst er auch einen Strike nicht. Das heißt, wenn du dieses Jahr einen Strike hast und nächstes Jahr einen zweiten Strike und 5 Monate später den dritten, den vierten, den fünften, dann zählt der erste wohl immer noch, der vielleicht 2 Jahre zurückliegt. Also irgendwann kommt jeder mal in die Situation, vermutlich.
Also ich hatte meinen ersten am 20. Dezember, dann habe ich 2 im Januar mir eingefahren. Und das waren dann wirklich keine gezielten im Dezember, der war wirklich provoziert, sage ich mal. Aber der letzte, der kam auch, weil der Enhanced Autopilot die Spur nicht wechseln wollte. Und ich das Lenkrad, er will ja immer so eine kleine Lenkbewegung haben, dass er die Spur wechselt. Und er wollte es nicht. Und dann habe ich so ein bisschen forsch in die Lenkung gegriffen und dann hat er auf einmal bumm. Aus. Jetzt wirst du bestraft. Jetzt warst du zu grob. Also dann bin ich fast ausgeflippt. Ich wollte das Auto schon stehen lassen. Ich habe gesagt, Leute, holt das Ding ab und dann ist gut. Ja, ich habe keine Lust. Ich lasse mich so wie ein kleines Kind so, weißt du, so. Jetzt darfst du, jetzt kriegst du deinen Schnuller nicht mehr eine Woche lang. Ne? Ja. Also das geht nicht.
Wobei, du hast mir auch erzählt, du hast einen Strike hast du ja auch absichtlich herbeigeführt, weil du einfach wissen willst, wie es funktioniert. Also er ist nicht so doof, dass er jetzt 5 Strikes hintereinander kassiert hat. Genau. Wobei, ich habe auch 1 oder 2 Strikes bekommen, wo ich dann auch nicht wirklich eingesehen habe, warum ich sie eigentlich bekommen habe. Und bei mir ist es halt so. Ja, absolut. Ich fahre ja jeden Tag die gleiche Strecke. Ja, ich fahre tatsächlich jeden Tag im Grunde die gleiche Strecke zur Arbeit über die Autobahn. Das sind 2 Autobahnausfahrten, die ich fahren muss. Es sind auf der Autobahn 12, 13, 14 Kilometer. Und ich weiß ja, wie er da reagiert, dieser Autopilot. Und ich weiß, der fährt auf dieser Autobahn absolut zuverlässig. Da macht er keine Fehler, keine Phantombremse, kein gar nichts. Trotzdem muss ich halt immer nach vorne starren und kann nicht auf den Monitor irgendwelche. Ich gucke zum Beispiel auch gerne meine Verbräuche an unterwegs und so weiter, wenn ich weiß, dass der Autopilot gut funktioniert. Geht jetzt nicht mehr, beziehungsweise geht schon. Aber man hat immer dann im Hinterkopf, du darfst jetzt nicht zu lange gucken, sonst fängt er wieder an zu meckern. Also guck mal schnell wieder nach vorne. Und das ist einfach kein entspanntes Fahren mehr. Und ich dachte eigentlich immer, ein Autopilot ist dafür da, dass ich entspannter fahren kann. Aber irgendwie stresst er mich. Und dann auch immer diese Rüttelei am Lenkrad, weil er eben kein kapazitives Lenkrad hat. Warum eigentlich nicht? Ja, und so weiter und so weiter.
Interessant wäre ja wirklich zu wissen, wenn man 2 oder 3 Strikes hat, wie lange die wirklich, ob die jetzt wirklich 3, 4 Monate bestehen bleiben oder ob die irgendwo nach einem gewissen Zeitraum wieder gelöscht werden.
Man weiß es einfach nicht.
Ich lese hier gerade mal im Forum, ob da irgendwo eine Antwort, aber ich habe nichts gefunden bisher.
Also 3 Monate bleiben so definitiv, das weiß ich aus meiner Erfahrung. Ne? Also,
okay.
Ja, ob sie dann irgendwann gelöscht werden, ich weiß es nicht.
Das ist schon Wahnsinn, ne? Ein oder zwei und dann sind die 3 Monate alt, das ist wirklich schon, ja, ich weiß nicht. Die Verhältnismäßigkeit passt nicht, finde ich, ne?
Ja, überhaupt nicht. Nein, das geht nicht. Man muss mal eins bedenken. Am Wochenende fährt deine Frau, dein Sohn, dein Kind, dein Nachbar, egal wer mit diesem Auto, und haut dir dann einen Strike rein. Auch andere Profile werden auf das Fahrzeug gezählt und nicht auf die Profile, ja? Also wenn du das Auto jemandem gibst jetzt, du hast einen Leihwagen, ich weiß nicht, Michael, du hast auch bestimmt noch einen Tesla als Leihwagen, als Werkstattersatzwagen, oder?
Ja, genau, habe ich auch. Aber das war auch genau meine Frage heute Morgen, die ich mir selber gestellt habe, ob das Profil abhängig ist oder ob das Autopilot abhängig ist.
Nein, das ist so. Also wenn du jetzt einem Kunden ein Auto mitgibst, ja, als Werkstattersatzwagen, und der haut dir jetzt einfach mal 5 Strikes rein und dann ist der Wagen für eine Woche gesperrt.
Das ist so echt, das dann ist so nicht durchdacht, ne?
Vor allem, was halt auch ärgerlich ist, die Regeln sind ja gar nicht öffentlich. Also wir wissen zum Beispiel nicht, wie lange gilt so ein Strike, wir wissen nicht, wofür gibt es einen Strike. Das stimmt. Es ist überhaupt nicht durchsichtig. Es ist einfach, wir haben irgendwie was entschieden bei Tesla und das wenden wir jetzt an und Kunde, guck, wie du damit zurechtkommst. Ist uns egal.
Ja, exakt. Es ist auch nicht, also ich sag mal, die Länge des Autopilotenverbotes oder der Sperre, die ist auch unterschiedlich. In den Foren, also in der Gruppe habe ich jetzt einen, bei dem gingen sie 8 Tage, nicht 7 Tage. Ja? Bei mir waren sie gnädig und haben sie mich nach 6 Tagen wieder entlassen. Ja? Also das weiß man auch nicht genau, nach was sie da zählen. Ne? Aber es ist einfach eine Frechheit.
Du hast zu Anfang des Gesprächs gesagt, manchmal weiß man gar nicht, was nun genau der Punkt war. War es das Trinken? War das Trinken zu lange? War das Trinken zu unkonzentriert? Exakt. Was die Innenkammer? Und ich glaube, das liegt daran, dass das ganze System KI gesteuert ist und die KI im Grunde noch erst lernt und noch keine wirklichen, keine richtigen wirklichen Fixpunkte hat. Wie lange dauert das eine? Wie lange dauert das andere? Ich glaube, das entwickelt sich erst alles. Aber ich finde auch schon, Tesla sollte wenigstens irgendwo schreiben, was auf der Website oder sonst wo, was führt zum Verlust, welche Strikes, worauf muss man in Zukunft achten. Ne? Aber das ist einfach eingeführt worden mit dem Update und das muss ich auch sagen, finde ich genauso doof. Also bin ich bei euch.
Exakt. Ich habe noch eine kleine Anekdote. Ein sehr guter Kumpel von mir, der hat auch ein Model Y und der hat ihn seinen Nachbarn gezeigt oder seinen Nachbarn fahren lassen. Und der Nachbar hat eine Sehbehinderung. Ja, Er schielt leicht. Ach, das rechte Auge guckt leicht nach unten. Das ist eine wahre Geschichte, ich schwöre. Er schielt. So, und jetzt hat er ihn fahren lassen. Ja? Und er hat wirklich korrekt nach vorne, er hat auch Fahrerlaubnis, er darf das. Ne? Also nicht, dass einer jetzt auf die Idee kommt, der dürfte nicht für Auto fahren, weil er schielt. Also, und er ist mit ihm auf der Autobahn gefahren und hat sich innerhalb von 2 Minuten einen Strike reingeholt. geholt. Und das er hat ist exakt nicht normal. Sag ich, ja, das ist, wenn ich das so, ne, dann ist wirklich wahr. Und dann sag ich auch, wenn du jetzt schielst oder so, ja, dann wirst du auch schon bestraft. Ja, das ist ja, ich kann das, also Diskriminierung, ja. Sag ich, von behinderten Menschen, sage ich mal, ja. Also die eine Beziehbehinderung haben. Das geht nicht, ne?
Als ich heute gefahren bin nach Freiburg und zurück, du wirst lachen, dann sitzt man ja so in seinem Sessel und fährt so vor sich hin und lässt so die Gedanken streifen. Und ich habe an unser Interview heute Abend gedacht und habe gedacht, was wäre eigentlich, wenn ich schielen würde? Ja? Und jetzt kommst du mit dieser Anekdote. Ich habe wirklich genau darüber nachgedacht heute Mittag, als ich gefahren bin. Aber es ist ja in der Tat ein Problem. Ich meine, die KI guckt, wohin schaust du? Und wenn das Auge halt nach rechts schaut, dann sagt es, er schaut nicht nach vorne. Gut, Strike.
Wahnsinn.
mein Kumpel hat das noch anders betont. Der hat ihm dann gesagt, ey, guck doch mal auf die Straße. Sag, ich kann nicht auf die Straße gucken. Ja, da hat er gesagt, guck mir doch nicht immer zwischen die Beine. Ja. aber er hat sich trotzdem einen Model Y bestellt. Ja. Trotz allem.
Gut, dann fährt er halt ohne Autopilot.
Ja, ich weiß, pass auf, ja gut, es gibt ja Tricks, ne? Man kann ja die Kamera einfach abkleben, ne? So, also das geht.
Ne? Geht das wirklich? Ich habe das auch gelesen, dass man das kann, aber geht das wirklich? Oder noch meldet sich die Kamera und sagt, Moment, du hast mich abgeklebt. 5 Strikes auf einmal, Betrugsversuch.
Sie wird tatsächlich im Service-Menü als Fehler hinterlegt, wenn die abgeklebt ist. Ja, das erkennt die Kamera, dass sie abgeklebt ist. Aber noch wird sie nicht als das Autopilot ausgeschaltet wird. Noch funktioniert es. Das wird mit irgendeinem Update natürlich behoben. Das kommt weg. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das soweit ist, wenn das dann so ist, dann klebe ich einfach ein Bild vor die Kamera, ja, von dieser Jennifer Homedy da, von der amerikanischen Verkehrsbehörde. Von ihr klebe ich dann ein Bild vor die Kamera, ja. Und dann müsste es eigentlich gehen.
Herrlich. Mich würde mal interessieren, was die Zuschauer, die Zuhörer dazu sagen. Also wenn einer kommentieren kann unter den Podcast, dann tut das mal bitte. Toni, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst.
Ja, bitte.
Toni Fischer war das. Er ist Model Y-Fahrer. Er fährt 50.000, 60.000 Kilometer im Jahr mit seinem Model Y durch die Gegend und hat schon 5 Strikes bekommen und eine Sperre. Wir bedauern ihn alle und bedanken uns ganz herzlich für das Interview. Mach's gut, Toni.
Dankeschön, ihr auch.
Ciao, ciao.
Tschüss. So, wir kommen zu unserem nächsten Thema und Michael, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast ja auch ein Privatleben, denke ich, und du triffst viele Menschen und manche werfen einem an den Kopf, E-Mobilität, das ist doch nichts und ich fahre meinen Diesel, weil damit kann ich 1000 Kilometer am Stück fahren, das muss ich unbedingt haben und so weiter und bla bla und blub blub. Man kennt ja diese Stammtisch-Argumente. Mein Argument für die Elektromobilität war bisher immer, dass ich gesagt habe, ja, die Anschaffung kostet deutlich mehr noch immer als die Anschaffung eines Benziners oder eines Diesels, aber die Haltungskosten, die sind niedriger und so rechnet sich das dann auf mittelfristige Sicht dann doch ein Elektroauto zu fahren, weil eben die Wartungskosten beispielsweise deutlich niedriger sind. Jetzt gab es die Woche einen Artikel und zwar im Spiegel, das leider hinter der Bezahlschranke, das Märchen vom unkaputtbaren Elektroauto. Das Märchen. Also, habe ich da Blödsinn erzählt? Habe ich da erzählt, dass es günstiger im Unterhalt und dann ist es doch nicht günstiger? Klar ist, manche Sachen gibt es einfach nicht im Elektroauto. Also Zündkerzenwechsel gibt's nicht, Ölwechsel gibt's so gut wie gar nicht und so weiter und so weiter. Aber der Spiegel und der Artikel ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Du hast ihn auch gelesen. Der führt dann doch Dinge auf, die dann doch teurer sind. Butter bei die Fische. Michael, du hast ja täglich in deiner Arbeit damit zu tun. Ist es wirklich ein Märchen, dass Elektroautos günstiger sind?
Ja, ich bin der Meinung, nein, das ist kein Märchen. Aber jetzt überlegen wir doch mal, wie viele Kilometer bist du mit deinem Model S gefahren?
Also ich bin jetzt mit meinem Model S 232.000 Kilometer gefahren.
232.000 Kilometer. Jetzt überlegen wir mal einmal, was hast du für Reparaturen in der Vergangenheit durchführen lassen und wie teuer waren die?
Also ich habe einen Motor getauscht bekommen nach 80.000 Kilometer, wo ich nicht weiß, warum, weil Garantie, er hat funktioniert. Aber Garantie habe ich nicht bezahlen müssen, war überhaupt kein Problem. Die Aufhängung vorne musste ich zweimal machen bisher, also zwei unterschiedliche, einmal die Stabis und einmal was weiß ich.
Aber auch auf Garantie?
Nee, das war nicht auf Garantie. Das war okay. Nach der Garantie, weil ich habe gebraucht bis 180.000 Kilometer, bis das dann aufgetreten ist. Das waren insgesamt ungefähr 3.500 Euro insgesamt. Das habe ich einmal bei Tesla machen lassen und einmal in einer anderen Werkstatt, da war es ein bisschen günstiger.
Aber so. Jetzt überlegen wir, du bist 180.000 Kilometer gefahren und hast einmalig an einem Fahrwerk was machen lassen.
Die Bremsen waren
das
alle...
Das ist Verschleiß, das wirst du auch bei anderen... Also die werden gut noch gewesen sein. Und das
meine Bremsen sind immer noch die ersten. Übrigens, ich habe jetzt die Bremsflüssigkeit zum ersten Mal tauschen lassen, nach 7 Jahren. Ich habe sie testen lassen jetzt beim Wechsel von Winter- auf Sommerreifen. Und die haben die getestet und haben gesagt, die ist okay. Und ich habe gesagt, naja, aber die 7 Jahre alt tauscht sie trotzdem. Das sind Bremsen, das ist Sicherheit. Sollst irgendwann mal tauschen. Ich glaube, du hast mir auch gesagt, lass es mal wechseln. Nach 7 Jahren ist das okay. Aber sonst
also nach die Bremsen, normalerweise top. Sagt man, nach 6 Jahren soll die Bremsflüssigkeit gemacht werden, also einmal getauscht werden. Und jetzt vergleichen wir mal, bei welchem Auto halten die Bremsen 180.000 Kilometer beim Verbrenner. Kein Verbrenner schafft. Das schaffen wir nur wegen der Rekuperation. Aber trotzdem, am Ende des Tages fallen ja so gut wie alle Inspektionen weg. Du hast nicht eine Inspektion machen lassen. Und die wären beim Verbrenner bei 186.000 hättest du schon eine Menge Ölwechsel gehabt. Was natürlich der Fall ist, und das kann man auch nicht wegdiskutieren, dass das Fahrwerk natürlich durch das erhöhte Gewicht des Akkus wesentlich schneller altert als bei einem Verbrenner. Im Verhältnis gesetzt brauchst du aber weniger Bremsen und am Ende des Tages unterm Strich alles addiert und subtrahiert und bin ich der Meinung, ist der Tesla oder beziehungsweise das E-Auto immer noch günstiger als ein Verbrenner. Ich bin ja hier heute im Hotel in Würzburg bei den Karosserie- und Schadentagen und genau da war auch das Thema, was ist denn das größte Verschleißteil? Und das ist natürlich tatsächlich das Fahrwerk. Andere Dinge wie so einen Luftraumfilter mal zu tauschen, Bremsflüssigkeit, das sind ja ganz normale Dinge, die bei jedem Verbrenner auch anfallen. Wir müssen aber noch berücksichtigen, dass wir ja auch noch die Steuerbefreiung haben. Und wenn wir das alles gegeneinander aufrechnen, ist und bleibt das E-Auto unschlagbar günstiger als der Verbrenner.
Wobei, ich habe noch ein Ding vergessen, tatsächlich. Es gibt ja Teile, die gibt es im Elektroauto, die gibt es aber nicht im Verbrenner. Beispiel 11-kW-Lader. Der war bei mir defekt, hat damals, wenn ich mich richtig erinnere, knapp 2.000 Euro gekostet. Sowas ist mir dann auch passiert. Ist aber auch eher die Ausnahme, muss man auch ehrlich sagen. Also es passiert nicht so oft, aber da war ich mal eben schnell 2.000 Euro los.
Ja, das gibt natürlich noch ganz andere Teile im E-Auto, ob es die Batterieheizung ist oder. Übrigens, die Klimaanlage, die ist ja von der Funktion ähnlich wie beim Verbrenner und auch die sollte man natürlich mal irgendwie alle 2-3 Jahre mal desinfizieren lassen. Das sind aber normale Reparatur- oder Servicearbeiten, die man auch beim Verbrenner macht. Ich weiß nicht, ob man jetzt so eine Reparatur mit reinrechnen kann, die du gehabt hast. Ich glaube, sowas kannst du beim Verbrenner auch haben. Da kann auch die Lichtmaschine kaputt gehen, dies oder das. Was wir aber doch schon feststellen, ein Lader, 2.000 Euro. Beim Verbrenner hat man schon wenig Teile, die 2.000 Euro kosten. Das muss man auch sagen. Ne? Also das sind, wenn, dann kleinere Reparaturen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, der Artikel übertreibt das ein wenig. Ich bin immer noch der Meinung, weil ich mich ja auch viel mit Uwe und anderen unterhalte, dass immer das E-Auto doch noch in der Unterhaltung unter dem Aspekt, dass wir eben auch Steuern sparen und so weiter und so fort, doch wesentlich günstiger sind. Das Fahrwerk brauchen wir nicht diskutieren. Das ist alle 180 bis 200.000 Kilometer beim Model S zumindest und Model X hinfällig. Da muss man gucken, da muss man was beim machen. Es kommt ja dann aber auch immer noch auf die Fahrweise drauf an. Du bist jung und dynamisch, bist wahrscheinlich auch immer in deinem Leben ordentlich geheizt, ne? Mm-mm. Wie ich dich so kenne.
Nee.
Wohnwagen dran und immer Vollgas.
Das ja. Nee. Wohnwagen ja, aber Vollgas nein. Es ist tatsächlich so, ich fahre mein Auto relativ schonend. Deshalb bin ich auch gespannt, ob ich jetzt nach 230.000 Kilometer, die ich jetzt drauf habe, ob ich da das Fahrwerk hinten mal anfassen muss. Ich hoffe ja nicht. Das schauen wir zwei uns ja zusammen an, wenn ich bei dir zu Besuch bin. Ob du weißt, muss ja jetzt auch über den TÜV das Auto. Aber was der Spiegelartikel auch sagt, ist, dass die Werkstätten erstmal, bevor sie überhaupt Elektroautos reparieren können, Investitionen tätigen müssen. Also sie müssen erstmal Geld investieren. Die sprachen davon, von 10.000 Euro für irgendwelche Spezialwerkzeuge. Und natürlich musst du auch deine Leute ausbilden. Das kennst du ja auch. Man darf ja nicht einfach so an ein Elektroauto ran und da rum reparieren. Da braucht man erstmal eine Schulung. Die ist zwar, glaube ich, nicht groß, aber die braucht man.
Naja, es kommt drauf an, was du machen willst, ne? Also unsere Investitionen, weil wir ja eben auch viele Tesla machen, die lagen bei 130.000 Euro. Das ist schon richtig. Aber wir haben heute gerade, hat ein Rechtsanwalt dort eine Rechnung aufgemacht und hat mal die Reparaturkosten gegenübergestellt und rausgekommen ist, dass ein E-Auto in der Reparatur ungefähr 10-15%, je nach Region, in der Tat teurer ist. Aus dem Grund, den du gerade genannt hast, weil die Leute müssen erstmal geschult werden, es müssen einige Werkzeuge angeschafft werden, es müssen eben Hochvoltwerkzeuge sein. Du kannst nicht mit den normalen Werkzeugen, mit denen du an den Verbrenner arbeitest, auch an dem Elektroauto arbeiten. Es muss einige Sicherheitsmaßnahmen gemacht werden. Also da ist schon was dran, aber das resultiert nur 10-15% der Reparaturkosten, die das teurer machen. Also rein von der Arbeitszeit und von den Schulungen und so weiter und so fort. Also ich glaube, da kann man viele Leute fragen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Der eine hat mal Glück, der andere hat mal einen kaputten Lader, der nächste hat mal dies. Es kommen ja alte Reparaturmethoden zum Beispiel auch wieder. Zum Beispiel das Bremsscheiben abdrehen. Das war eigentlich schon so gut wie tot. Weil die Bremsscheiben sind irgendwann so günstig geworden, dass man die hat, wenn sie kaputt waren, getauscht hat. Aber mittlerweile die Tesla-Fahrer zum Beispiel, die bremsen ja so wenig, ja, weil sie eben so schön das Auto rekuperiert. Und was passiert? Die Bremsen werden vernachlässigt und dadurch, was nicht gebraucht wird, so wie eine Flankhaube, lieber Jerome, wenn die nie auf und zu gemacht wird, dann rottet der ganze Scheiß ein und es geht kaputt. Und es ist einfach dann fest. Und hier im Grunde ist jetzt wieder die alte Reparaturmethode wieder aufgelebt, dass man die Bremsscheiben abdreht. So ein Gerät kostet ungefähr, wenn man Gutes kauft, ungefähr 6.000 Euro und ist aber immer noch wesentlich günstiger, als wenn man immer neue Scheiben nimmt. Also hier ist der Gedanke, dass man was für die Umwelt tut und nicht immer gleich wieder alles neu nimmt, sondern auch mal wieder was repariert, auch wieder aufgelebt. Als Beispiel.
Genau, das wollte ich nämlich auch gerade ansprechen. Das Model 3 ist bekannt dafür, dass sie gerne durch den TÜV fliegen, eben wegen den Bremsscheiben. Das heißt, man sollte einfach mal vorher gucken auf die Bremsscheiben und sie sich eben abdrehen lassen. Du kennst ja auch die Werkstatt Stegmann in Bad Dürrheim, sind ja auch Bekannte von dir. Die haben sich auch so ein Gerät angeschafft, um das genau zu machen. Ich vermute mal, du hast auch so ein Gerät bei dir stehen, ne?
Genau, wir hatten eins, wir hatten allerdings noch echt ein steinaltes und das ist so umständlich gewesen. Wir haben jetzt das neue bestellt. Ich habe mich da mit Ralf und Reber kurz geschlossen, weil wir arbeiten ja auch im Bereich der Konis zusammen und der hat mir halt ein Gerät empfohlen, was er auch selber nutzt und wir haben es jetzt gerade neu bestellt, richtig. Ich würde nur noch mal jedem Kunden zwei Dinge raten, wenn er ein E-Auto fährt. Inspektion muss man nicht, man kann tatsächlich zu Tesla fahren. Es raten einige Leute dazu, aus der Szene auch einfach mal zu Tesla zu fahren und da eine Durchsicht machen zu lassen, weil eigentlich sollte es dann so sein, dass dann eben Dinge, die in einer Rückrufaktion, sag ich mal, passiert, also du kriegst manchmal eine Mail oder du kriegst gar keine Nachricht, aber die haben interne Rückrufaktionen und dann werden halt irgendwelche Dichtungen ausgetauscht oder. Oder man sagt eben, man fährt wenigstens zur Durchsicht kurz vor dem TÜV einmal das Auto. Alle 6 Jahre sollte man die Bremsflüssigkeit wechseln. Alle 2 Jahre, bin ich der Meinung, sollte einmal die Klimaanlage desinfiziert werden und einfach das Auto aus sicherheitstechnischen Gründen einmal gecheckt werden, bevor man in Urlaub fährt, bevor der Winter kommt, whatever. Ne? Aber solche Dinge sollte man einfach einmal durchgucken lassen. Das kostet nicht die Welt, aber man ist dann auf der sicheren Seite.
Nächstes Thema. Riesenaufregung in unserer Blase, Michael, also in der YouTuber- und Podcaster-Blase. Viele Diskussionen in verschiedensten Gruppen, große, helle Aufregung. Was ist passiert? Ein Cybertruck ist nach Deutschland gekommen, nämlich nach Berlin zur Gigafactory. Und dann war die Aufregung riesig. Alle wollten das fotografieren, filmen und. Und ich habe mir so für mich gedacht, naja, es ist nur ein Auto.
Ja, es ist nur ein Auto, aber das kann man beim Cybertruck ja nun schon gar nicht mehr sagen, dass es nur ein Auto ist. Die das Entsetzen war groß, als das Ding enthüllt worden ist. Und es ist ja halt mal wieder etwas, Tesla braucht überhaupt gar keine Werbung dafür zu machen und das wird gehypt ohne Ende. Wir haben uns darüber unterhalten, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll dieses Fahrzeug ist. Ja, ich glaube, da wird es immer zwei Lager geben. Der eine sagt, oh, dieses Auto muss ich einfach haben. Der nächste sagt, was für ein Bullshit. Ich finde aber gerade genial, dass der Elon immer Dinge mit einbringt, die kein anderer Hersteller vorher jemals bedacht hat. Das ist zum Beispiel das kugelsichere Auto. Das ist zum Beispiel der Hundemodus. Da hat ein deutscher Hersteller oder auch koreanischer oder japanischer Hersteller noch nie dran gedacht, einen Hundemodus zu integrieren. Und das sind natürlich die Dinge, die dann gehypt werden, wo dann eben auch in Amerika eben mal auf dieses Auto geschossen wird. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich finde aber, dadurch erschaffen sie einfach diesen Marketing-Hype, die brauchen nichts auszugeben für Marketing. Witzig ist ja auch, ihr kennt das sicherlich alle, dass der Cybertruck mit einem Müllcontainer verglichen wird. Das ist ja auch tatsächlich ein bisschen lustig. Aber mein Gott, dieses Edelstahl, ja, dieser Edelstahl fängt ja schon hin und wieder an in bestimmten Regionen an zu rosten. Das könnte ein Problem werden. Da bin ich gespannt. Was ich ganz interessant finde, ist, die Leute, die ihn gefahren sind, die fühlten sich irgendwie gleich wieder zu Hause, weil das Auto fährt sich halt wie ein Model 3, Y oder wie ein S oder ein X. Also da ist jetzt nicht so viel Unterschied, wobei das natürlich ein Riesenschiff ist. Wir haben uns darüber unterhalten, was ist sinnvoll. Ich finde, Gartenlandschaftsbau ist das sinnvoll, Jäger ist sinnvoll. Da kannst du das ganze Wildschwein hinten raufschmeißen in einem Stück und kannst es nach Hause fahren. Was nicht sinnvoll ist, damit natürlich die Tochter oder den Sohn von der Schule abzuholen. Ja, dafür kann man dann auch ein Model, ja, Y oder 3 oder S oder X nehmen oder whatever. Wir reden ja schon wieder nur über Tesla, aber ist ja auch das Tesla-Thema, das der Cybertruck. Ja, was ist denn deine Meinung dazu?
Ich meine, über Geschmäcker kann man ja streiten oder nicht streiten. Ich finde dieses Auto potthässlich, also mir gefällt es überhaupt gar nicht. Aber das ist Geschmackssache, das will ich gar nicht mal so sagen. Was mir aber nicht gefällt, ist der Sicherheitsaspekt. Ja, also das Autos werden ja so konstruiert in Europa, dass wenn zum Beispiel ein Fußgänger angefahren wird, die Haube weicher ist und auch aufspringt, um den ein bisschen zu schützen. Das hat der Cybertruck alles nicht. Jetzt argumentieren ganz, ganz viele, ich nenne sie jetzt mal Tesla-Jünger, und sagen, ja, aber das Auto kann ja automatisch ausweichen. Das mag ja schon sein. Aber wenn ein Kind auf die Straße rennt und zwischen zwei Autos rausrennt, da kann das Auto noch so intelligent sein, das wird das Kind auf die Haube nehmen. Punkt. Und dann finde ich das ein bisschen blöd, wenn man so argumentiert. Mir gefällt das Auto überhaupt nicht und ich finde es einfach zu groß.
Also hier in Deutschland werden wir den nicht haben, in Europa, denke ich.
Naja, warten wir mal ab.
Ja, genau, also dann werden sicherlich noch andere Maßnahmen wieder, da wird es sicherlich dann eine neue Modellreihe oder so geben. So wie er dann in Amerika gefahren wird, wird er hier niemals gefahren werden können.
Ja, und du hast jetzt schon die Anwendungen gesagt, ja. Du sagst ja auch, also wer im Gartenbau arbeitet, wer im Wald arbeitet, Förster, Jäger, was auch immer. Okay, das finde ich dann auch völlig in Ordnung, wenn man so ein Fahrzeug hat. Aber wie du eben gesagt hast, im normalen Straßenverkehr, also im normalen Alltag, wenn ich in Urlaub fahre oder wenn ich mein Kind von der Schule abhole oder. Da verstehe ich so ein Auto nicht. Es tut mir leid. Und wir sagen ja auch immer, wir fahren Elektroautos auch aus Umweltschutzgründen. Wir wissen beide, Michael, du und ich, dass viele nicht aus Umweltschutzgründen mit diesem Auto fahren, sondern weil sie es halt geil finden. Ist ja auch okay. Mir ist es letztendlich egal, ob sie aus Umweltschutzgründen fahren oder nicht. Hauptsache, sie fahren elektrisch, weil es einfach viel effektiver mit der Energie umgeht. Aber dann höre ich immer, ja, wir fahren mit 180 oder 200 über die Autobahn und wir kaufen uns einen Cybertruck, der auch wahnsinnig viel, der verbraucht ja so viel wie mein Auto mit Wohnanhänger hinten dran. Ja, und dann frage ich mich, ist es aus Umweltaspekten jetzt wirklich so sinnvoll, dass du mit so einem Gefährt durch die Gegend fährst? Oder tust du dich da nicht widersprechen ein Stück weit, wenn du das tust? Wie gesagt, ich werde auch niemandem vorschreiben, was er kauft oder nicht kauft. Aber ich ärgere mich dann drüber, wenn ich dann höre, ja, wir fahren umweltfreundlich und dann kommen sie mit dem Cybertruck angefahren. Ein Cybertruck ist nicht umweltfreundlich. Der verbraucht sehr viel Energie. Der verbraucht nicht so viel Energie, wie wenn er mit Benzin oder Diesel fahren würde, aber er verbraucht trotzdem viel Energie. Und ich finde, das muss nicht sein. Ich finde, wer nicht im Wald arbeitet oder nicht im Gartenbau und so ein Auto kauft, ist für mich ein Angeber.
Aber wir haben ja auch in Deutschland in den letzten 10 Jahren eine Welle der SUVs gesehen, wo dann eben die Kinder mit abgeholt worden sind mit stinkenden Diesel. Ob es der Porsche SUV ist, ob es der Mitsubishi, das gibt's von jeder Marke, Ford Explorer oder. Die über die Jahre ist das jedes Jahr gestiegen, die Verkaufszahlen der großen Schrankwände, sag ich mal. Und das ist genauso unvernünftig, wenn du so willst. Aber die Leute finden es halt cool. Und das ist schon wahrscheinlich so ein Macho-Gehabe, so ein großes Auto zu fahren, obwohl man es gar nicht braucht, ne?
Ich meine, ein Auto ist nun mal auch ein, gerade in Deutschland, ein Werkzeug, um zu zeigen, wer bin ich? Ja, ich habe was erreicht oder was auch immer, ne? Und es ist auch ein sehr emotionales Ding. Und ich bin persönlich zum Beispiel, habe auch jahrelang gesagt, ich mag diese SUVs nicht, ja? Also ich möchte keinen SUV. Jetzt habe ich ein Model Y gekauft, ist ein SUV, ja? Widerspricht sich auch, ja? Aber ich habe halt, wie gesagt, ich habe heute meine Eltern abgeholt, 79 Jahre heute, mein Vater geworden, ich kriege die kaum noch ins Model S rein. Ja, ich kriege die da kaum mehr rein und geschweige denn raus. Meine Mutter muss ich aus dem Model S rausziehen. Das muss ich beim Model Y nicht. Und da ich ihn ja vorsichtig fahre, also ich bin heute nach Freiburg hin und zurück gefahren mit 100 auf der Autobahn. Ja, und ich habe einen Verbrauch gehabt von unter 14 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und zwar über den Schwarzwald drüber und wieder zurück. Also ich fahre das Ding sparsam, so dass ich zumindest sagen kann, ich habe zwar ein SUV, aber viel verbrauchen tue ich damit trotzdem nicht, weil ich ihn halt zurückhaltend fahre. Natürlich wird es auch Situationen geben, wo ich schneller fahre, weil ich es eilig habe oder weil ich einen Termin habe oder sonst was, aber normalerweise fahre ich den mit 100, weil ich einfach sage, für mich steht der Aspekt des Umweltschutzes durchaus noch im Vordergrund und nicht irgendwo ganz hinten im Hintergrund oder als Argumentation, damit ich da einen Cybertruck vor die Türe stellen kann. Ich verstehe dieses Fahrzeug nicht, zumindest nicht in Europa, weil auch die Straßen nicht dafür gedacht sind, für so ein Monstergefährt. Der ist ja viel zu groß. Versuch doch mal in der Innenstadt von Köln mit einem Cybertruck zu parken. Viel Spaß.
Ja, genau. Also sagen ja auch viele Leute, der kommt nicht nach Europa. Jetzt habe ich mir aber gerade eben deine Mama vorgestellt, es ist ein lauer Sommerabend und du fährst sie schön durch Horb. Hinten, sie sitzt auf der Ladefläche und sitzt da bequem und du fährst sie durch Horb. Also ich glaube, das wird sie gut finden.
Das fände sie gut, wäre aber verboten.
Ja, okay. Stimmt auch wieder. War jetzt auch nur ein bisschen erotisch gemeint. Nein, also ich glaube, das ist einfach, wir denken immer in Deutschland, die Autos sind für uns gemacht. Wir sind da, glaube ich, nicht maßgeblich. Ich glaube, dieses Auto ist halt wirklich für den amerikanischen und asiatischen Markt, keine Ahnung, ob die da auch so... Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Europa wird halt schwierig. Ich glaube, es ist wie immer, es gibt für und wieder. Und ich habe letztens eine Umfrage gemacht, wie sie dann zum Truck stehen. Die deutschen Trucker, ob sie mal einen E-Truck fahren möchten oder ob sie sagen, nee, das kommt mir gar nicht ins Haus. Und da war durchaus gemischte Kommentare unter meinem Facebook-Post. Und daran sieht man, es gibt immer für und wieder und verschiedene Meinungen. Das ist auch in Ordnung. Auf jeden Fall hat er geschafft, wieder mal alle zu flashen, nachdem er das Teil vorgestellt hat.
Und alle sprechen darüber und wir haben das auch getan. Michael, genau. Wir sind beide ziemlich erschöpft. Du wirst dich jetzt in dein Hotelbett zurückziehen. Ich werde mich jetzt ein bisschen um meinen Vater kümmern, der hat ja heute Geburtstag. Wir sind durch unsere Themen durch. Danke fürs Zuhören und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt uns doch bitte gerne weiter. Postet was dazu in Facebook oder auf Twitter oder nee, Twitter heißt es ja nicht mehr, X oder sonst wo. Macht ein bisschen Werbung für uns, wir freuen uns über jeden Hörer, jede Hörerin. Wie gesagt, Michael und ich werden uns demnächst treffen, da wird dieser Podcast weiterentwickelt, da freue ich mich drauf. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Michael.
Tschüss. Alles Gute euch. Ciao, ciao.